Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Dirk Fuhrig. Ich begrüße Sie zu einer Sendung, in der das kulturelle Klima in Italien im Mittelpunkt steht. Das Land hat sich seit der Regierungsübernahme durch die Lega gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung im März 2018 stark verändert. Die Wahl zum Europäischen Parlament vor 3 Wochen hat der rechtspopulistischen Partei von Matteo Salvini nochmal große Stimmengewinne gebracht. Italiens Innenminister setzt weiterhin auf Konfrontation mit der EU, die wiederum ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Schulden- und Defizitregeln angekündigt hat. Maria Gazzetti leitet ein Haus, das für eine ganz andere Vision von Europa steht. In dem Gebäude in Roms Innenstadt, in dem sich heute die Casa di Goethe befindet, übernachtete der Geheimrat auf seiner berühmten italienischen Reise von 1786 bis 1788. Heute ist die einzige Herberge ein Museum, in dem Johann Wolfgang von Goethe und der deutschen Italiensehnsucht gehuldigt wird. Maria Gazzetti, in der Region Latium geboren, hat in Rom und Hamburg studiert. 1,5 Jahrzehnte lang stand sie dem Literaturhaus Frankfurt vor. Danach ging sie nach München zum Lyrikkabinett. Seit 2013 ist sie Chefin der Casa di Goethe. Sie ist eine exzellente Kennerin der deutsch-italienischen Beziehungen. Frau Gazzetti, Sie arbeiten an einem Ort, an dem das Verhältnis Italiens zu Deutschland und umgekehrt so spürbar ist wie an kaum einer anderen Stelle. Wie empfinden Sie die Stimmung derzeit in Italien in Bezug auf Deutschland?
Die allgemeine Stimmung, die Stimmung auf der Straße, im Taxi oder in der Bar, ist, wie schon seit einigen Jahren, Deutschland ist daran schuld, dass Italien nicht weiter Schulden machen darf. Deutschland ist sozusagen diejenige, die nur Vorteile davon gehabt hat. Und jetzt sagt Salvini seit sehr kurzem, wenn diese Medizin nicht durchgegriffen hat in Italien, dann muss man diese Medizin ändern. Er sei der Vater von 60 Millionen Italienern. Daran merken Sie auch schon die Parolen, die er benutzt und die Anmaßung, denn er ist sicherlich nicht von 60 Millionen Italienern gewählt worden, denn die eine Hälfte hat eigentlich nicht gewählt und es gibt immer noch ungefähr etwas mehr als 20%, die ja links gewählt haben. Also er müsse für die 60 Millionen Kinder sorgen und diese Medizin ändern.
Frau Gazzetti, lassen Sie uns ganz kurz mal eintauchen in die Atmosphäre der Institution, die Sie leiten. Denn die Casa di Goethe in der Innenstadt von Rom, in der Nähe der Piazza di Popolo, da lässt sich ja wirklich die Aura des alten Geheimrats von Goethe erspüren. Es gibt Zeichnungen aus der Goethe-Zeit, zahlreiche Dokumente, die den intensiven Austausch Goethes mit seinen Zeitgenossen belegen, auch seine Auseinandersetzung mit der italienischen Kultur. Da hat man ja das Gefühl, da ist so ein großer intellektueller Austausch gewesen oder so eine Neugier auch. Ist das denn eigentlich alles Vergangenheit oder wie würden Sie denn das Verhältnis der italienischen Intellektuellen zu Deutschland beschreiben? Wir haben jetzt über die Politiker geredet, aber wie denken denn die Menschen in der Kultur darüber?
Der Kulturaustausch leidet im Moment nicht direkt unter der Politik. Der Austausch mit den Künstlern, mit den Intellektuellen, die Sehnsucht nach Italien, auch wenn sie natürlich andere Konnotationen hatte als früher, die bleibt. Und die Neugier für die deutsche Kultur und vor allem die Bewunderung auch für die Tatsache, dass Deutschland, und das muss man immer wieder, möchte ich, die ja lange in Deutschland gelebt hatte, besonders betonen, Deutschland, auch wenn es auch dort ökonomische Probleme gibt, aber Deutschland finanziert die Kultur durch Verlage, Bücher, Buchhandlungen, Preise, Institutionen auf eine Art und Weise, die im Moment wirklich beispielhaft ist.
Schon also eine Förderung, die es in Italien in dieser Weise nicht gibt für die kulturellen Institutionen. Ja.
Ja, genau. Aber da muss ich auch unterstreichen, in Italien gibt es eine andere Form von Förderung. Italien hat einen unglaublich großen Kulturbestand, was zu wahren und zu pflegen und zu restaurieren ist. Insofern, so gesehen, gibt Italien ja viel Geld aus. Nur sagen wir mal für das Kulturerbe. Und es bleibt wenig oder kaum etwas für das, was jetzt passiert. Und vielleicht ist das auch, was dann auch auf eine gewisse politische Stimmung sich auswirkt. Ich würde schon sagen, dass die Förderung für die zeitgenössischen Künstler in Italien sehr dürftig ist.
Also Sie meinen, es müsste mehr geben, dass wirklich aktuelle Kultur, aktuelle Kunst gefördert wird, vielleicht aktuelle Literatur, sodass sich die Künste auch stärker ausbreiten können und dann stärker das Lebensgefühl vielleicht auch prägen können.
Dass sie stärker das Lebensgefühl prägen, dass junge Leute mehr Orte haben, wo die Künstler auch mehr in die Gesellschaft hineingreifen und präsenter ist. Es ist schon so, dass die Schriftsteller und Künstler in Italien sich im Moment schon in einer versteckten Weise fast bewegen. Eigentlich sind sie ja fast froh, dass sie von der offiziellen Seite sozusagen nicht erwischt werden oder nicht behelligt werden, weil sie von denen sowieso nichts zu erwarten haben. Und dann kommt natürlich eine Bewunderung, wenn italienische Künstler die Casa di Goethe besuchen oder Goethe-Institut oder Villa Massimo oder die Bibliotheca Heziana. Sie sehen auch, was Deutschland für diese Institute und für die eigenen zeitgenössischen Künstler tut, sind sehr erstaunt und sagen, was der italienische Staat tut für uns gar nichts.
Wenn man zu Ihnen kommt, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Casa di Goethe ist ja nicht nur ein Museum, in dem man zum Beispiel das berühmte Gemälde Wilhelm Tischbeins Goethe in der Campagna sehen kann, das ja so ein Sinnbild für die deutsche Italiensehnsucht ist, sondern es ist ja auch ein Ort, die Casa di Goethe, in dem diskutiert wird. Sie machen ja auch Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen. Kommen da denn auch viele Italiener, italienische Künstler? Ist das auch so ein Forum, wo die sich austauschen können? Weil Sie ja beklagt haben, es gibt zu wenig Orte dafür.
Ja, es ist zunehmend ein Forum, vielleicht, um in aller Bescheidenheit es zu sagen, weil ich so lange in Deutschland war und auch Veranstaltungen organisiert habe, ist natürlich klar, dass ich auch in der Casa di Goethe ein besonderes Auge habe, solche Veranstaltungen zu machen. Aber die Casa di Goethe ist in erster Linie ein Museum, sagen wir. Unser erster Auftrag ist das. Aber wir hatten gerade am 11. Juni eine Vorstellung von dem zweiten Buch von Simon Strauss, Römische Tage. Und anschließend eine Diskussion über Italien, über Rom, über Europa mit Angelo Bolaffi, dem Politologen und Deutschlandkenner, und eine Auslandskorrespondentin Emma Farnet von Rai News. Und es wurde eben darüber diskutiert, über Kultur und Europa. Ja, das ist ein Thema, das natürlich die Kultur und die Schriftsteller beschäftigt, weil Europa ist ja die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart von der Kultur.
Sind Sie denn als Expertin für Deutschland, ich meine, Sie haben ja auch einen Großteil Ihres Lebens in Deutschland verbracht. Ich habe erwähnt, in Frankfurt als Leiterin des Literaturhauses eine sehr lange Zeit. Sie kennen dadurch auch sehr viele Schriftsteller in Deutschland. Sind Sie denn auch so jemand, der den Anspruch hat, in Italien die deutsche Sichtweise, die deutsche Kultur, sagen wir mal, nicht die politische Sichtweise sicherlich, aber die deutsche Kultur verständlich zu machen und nach Italien zu tragen?
Oh ja, das sehr, sehr stark, sowohl mit der zeitgenössischen oder auch mit der Vergangenheit. Wir machen gerade eine Ausstellung über die Rezeptionsgeschichte von den Leiden des jungen Werthers in Italien. Oder wir hatten im Herbst eine Ausstellung über Beuys in Italien. Ja, aber ich muss sagen, je länger ich in Italien bin, und dies jetzt ohne Aber, sondern es ist gut so, aber je länger ich hier bin, desto mehr sage ich erstaunt, mein Gott, sind sie verschieden, diese zwei Länder. Mhm. Sie sind sehr verschieden. Es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, wo genau und so. Aber die zwei Mentalitäten und Handlungsweisen gehen sehr auseinander. Und es bedarf wirklich ganz stark einer Vermittlung. Die Art und Weise, wie man sich bewegt, wie man reagiert, wie man spricht, kann ja oft missverstanden werden. Das Tempo ist auch anders. Und das, sage mir, finde ich, hat sich in letzter Zeit verstärkt. Deutschland und Italien gehen schon ein bisschen auseinander. Das heißt ja nicht, dass man sich im kulturellen Bereich hasst. Aber es muss viel getan werden, um diese Neugier immer wieder anzustacheln. Es ist nicht einfach, deutsche Kultur nach Italien zu bringen. Es gibt die Sprachbarriere, die immer noch sehr stark ist. Und dann muss man auch differenzieren. Es gibt Gattungen, die besser funktionieren, zum Beispiel Film oder Kunst. Es gab gerade im Pala Expo in Rom, in einem großen Museum für zeitgenössische Kunst, wurde eben, weil es gerade kulturpolitisch weniger Geld hat und halb leer dasteht, war Julian Rosenfeld Manifesto, wurde gezeigt. Und wenn dann sowas gezeigt wird, da ist die Kulturszene Italiens voller Bewunderung und Anerkennung.
Gilt das auch aber offenbar nicht so sehr für den literarischen Bereich, den Sie ja auch eigentlich vertreten. Sie waren noch vor 2 Jahren, glaube ich, Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises und Goethe ist ja eigentlich auch im Wesentlichen ein Schriftsteller, auch wenn er sehr viel mehr Dinge getan hat als nur Literatur. Es gilt offenbar für die Literatur nicht so sehr, diese Begeisterung. Es ist ja auch wahrscheinlich ein Problem der Übersetzungen. Gibt es denn deutsche Autoren, zeitgenössische, die sehr stark rezipiert werden? Oder ist das
nur nicht sehr stark rezipiert. Es ist leider ein Problem. Die Zeiten, wo man Christa Wolf oder Enzensberger oder Günter Grass oder Habermas, diese Zeiten, die gibt es nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, auch ein europäisches Problem. Wir sprechen nicht mehr miteinander, auch kulturell. Wir sind ein großer Supermarkt geworden. Wir sind daran gewöhnt, der chinesische Autor, der indische Autor, der Südamerikaner, was gerade so auf dem Markt kommt. Aber was bedeutet das für uns? Wie lesen wir das? Wie beeinflusst das unsere Diskussion für unsere Begriffe von Identität? Das passiert leider wenig. Und da ist viel zu machen. Ich bin eine große Verfechterin der deutschen Sprache in Italien. Das heißt ja nicht, dass man kein Englisch spricht, aber ich möchte auch, dass in der Casa di Goethe und in anderen Instituten die deutsche Sprache auch hört, durchaus mit Hilfe von Konsekutivübersetzungen. Aber wie soll ich deutsche Kultur vertreten, was ja auch europäische Kultur ist, wenn die Schönheit oder der Klang oder die Neugier für die Sprache nicht entwickelt wird? Wir müssen wieder lernen, mehrsprachig zu werden, sonst gibt es weniger Literatur. Und ich bin wirklich stark der Meinung, dass man ein Volk kennenlernt, ein anderes, nicht nur allein durch die Bilder, sicherlich Bilderfilme, aber ganz stark durch die Literatur, weil wenn man einen Roman liest, erfährt man auch die Gewohnheiten, das Ambiente, das Licht, lernt man das Volk kennen.
Lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Aspekt schauen. Eine Buchmesse ist ja auch immer ein Ort der literarischen Begegnung. Nun gab es gerade in der jüngsten Zeit Vorfälle, wenn man an die Buchmesse von Turin denkt, wo sich auch in die Literatur die Politik gemischt hat. Wir kennen das auch von deutschen Buchmessen, wo es immer Diskussionen über die Präsenz von rechten Verlagen gab. Nun gab es kürzlich auf der Turiner Buchmesse die große Diskussion darüber, ob ein rechter Verlag, ein sehr rechter Verlag, dessen Leiter Reporter ganz offen den Faschismus als eine wunderbare Sache bezeichnet hatte, teilnehmen darf. Und in diesem Verlag ist auch ein Buch des aktuellen Innenministers Salvini erschienen. Da hat sich eine große Diskussion drum gerankt, auch mit Boykottaufrufen. Die Diskussion ist auch bis nach Deutschland gedrungen. Aber war das eher ein Einzelfall, diese Diskussion über den Einfluss von rechts auf die Kultur, in dem Fall die Literatur? Oder ist das intellektuelle, kulturelle Klima insgesamt in Italien doch stärker vergiftet, als man das vielleicht denken würde?
Das war ja ein Einzelfall. Das hat auch das Land gespalten oder die Intellektuellen. Es gab die, die sagten eben Meinungsfreiheit. Es gab dann auch eine ganz große Häme und Ironie. Das können die Italiener sehr gut, sozusagen gewisse Phänomene rauskommen lassen, wie Fieber. Aber es gibt ja eine bedenkliche Atmosphäre, und zwar insofern, die Intellektuellen sind fast alle linksorientiert. Salvini weiß, dass er daran ansetzen muss. Das ist der Griff zum Aushebeln dieser Monopolstellung der linken Kultur. Er setzt also auf Unwissen, ich will nicht sagen Ignoranz der Bevölkerung, und verhöhnt diese linke Kultur hämisch, indem er sie als radikal schick benennt. Also die linke Intellektuellen seien eine privilegierte Kaste, hat im Grunde nur Häuser am Meer, führt ein Luxusleben und
also linke Kulturschickeria, würde man sagen.
Linke Kulturschickeria, ja. Was ja im Grunde auch ein Thema ist, was wir auch von Deutschland kennen. Ich weiß ganz genau, wie vor 10, 15 Jahren ich immer wieder darauf angesprochen wurde, die Salonkommunisten, ja, die berühmten Salonkommunisten. Also dieses Thema ist ja auch eine Anomalie der italienischen Kultur, aber daran setzt jetzt Salvini sehr stark und macht einen offenen Kampf gegen Saviano zum Beispiel.
Roberto Saviano, den berühmten Autor.
Saviano, ja, in Fernsehen zum Beispiel neulich gegen Lilli Gruber, die ja früher als Lilli La Rossa, Lilli die Rote bezeichnet wurde. Und Lilli Gruber ist sehr vorbereitet, ist eigentlich eine der wenigen Journalisten, die nachfragen, denn leider können alle von links nach rechts ins Fernsehen gehen. Das ist eine allgemeine Piazza, wo die Politiker alles sagen können und die Journalisten machen keine Richtigstellung. Das Aufkommen der Cinque Stelle kam auch aus einer allgemeinen Stimmung gegen die Korruption. Und jetzt macht es Salvini auf Kulturebene. Jetzt sagt er, was wollt ihr, die Intellektuellen sind genauso korrupt, sie haben sich auch bereichert, sollen sie doch die Migranten mit nach Hause nehmen in ihre Villen am Meer.
Nun sind ja die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Sie auch nochmal angesprochen haben, sind ja tendenziell eher eine populistische, aber auch eher linke Bewegung. Sie scheint derzeit in Auflösung begriffen zu sein, aber sie ist natürlich auch mehr oder weniger antieuropäisch, genauso wie ja viele Linke in Italien auch antieuropäisch sind. Also da trifft sich ja trotzdem etwas, was so eine Ablehnung nach außen hin ausstrahlt.
Zum Thema antieuropäisch, ja, ich habe leider das Gefühl, Italien hat sich in letzter Zeit, besonders im letzten Jahr, innerlich schon lange von Europa entfernt. Die anderen Länder, die wecken keine Neugier. Italien driftet schon etwas ab. Es gibt ja fast nur Mattarella, der Staatspräsident, und ein paar andere, die daran erinnern, dass Italien Gründungsmitglied Europas war.
Mit den römischen Verträgen ja sogar.
Ja, ja, ja. Wir haben im Moment mit einer Mehrheit zu tun in Italien, die traumwandlerisch einem Bankerott entgegenläuft. Sie wollen den starken Mann, der sie beruhigt, sind immer die anderen schuld. man ist nicht selber verantwortlich. Also diese Unverantwortlichkeit, diese Stimmung von Groll, da komme ich auf die Cinque Stelle, war ganz am Anfang ein Impetus gegen die Korruption. Das war das Italien der Mani Pulite. Aber diese Bewegung war nur bewegt von Groll und Neid. Im Grunde war nicht eine Vorstellung, was heißt regieren, wie machen wir das? Ganz tief unten war, gibt mir mal das Geld, ich werde das schon mal vielleicht besser machen. Und so ist die Cinque Stelle ein Format geworden, wo alles drin möglich war. Und vor allem dieser Groll und dieses Lamentieren, was ja jetzt die allgemeine Stimmung ist. Also sehr problematisch, weil letzten Endes sowohl die Cinque Stelle als auch die Lega eine Mentalität vertreten von Versorgung. Diese zwei Parteien sind dabei, Italien zu einem unterentwickelnden Land Europas zu machen.
Frau Gazzetti, ich höre sehr viel Pessimismus aus dem, was Sie sagen. Sie haben auch am Anfang ja angedeutet, Sie verzweifeln immer mehr daran, an einer Verständigung zwischen Deutschland und Italien, weil auch in Ihnen selbst offensichtlich zwei Seelen schlagen, die italienische, weil Sie in Italien geboren sind und aufgewachsen, und die deutsche, weil Sie in Deutschland so lange gelebt haben. Es gibt offensichtlich keine Sehnsucht der Italiener nach Deutschland und nach Europa, auch nicht. Gibt es aber umgekehrt das, was sich in Ihrem Museum der Casa di Goethe ja mehr oder weniger symbolisch verkörpert, gibt es denn noch diese deutsche Italien-Sehnsucht? Hat die noch eine Zukunft?
Ja, also mein Pessimismus ist oft Methode. Und zwar, schau die Lage, wie es ist, erkenne die Lage, schrieb einmal Gottfried Benn. Aber die Begeisterung, die lasse ich mir nicht nehmen, weil in Italien, man sagt, man interessiert sich so nicht für Deutschland. Auf der anderen Seite, es gab noch nie so viele Italiener, die nach Deutschland gehen wollten. Sie wissen ja, viele, viele Italiener gehen nach Berlin. Es ist nicht nur ein Ausbluten von intellektuellen Kräften seitens Italien, klar, aber in dieser Art und Weise kosmopolisiert sich die Jugend und das Land. Ich bin nach Deutschland gegangen in einer Zeit, wo, wenn ich nach Italien im Sommer zurückkam, ich wurde immer gefragt, oh, du bist in Deutschland, ist es kalt dort? Jetzt, wenn ich sage, ich fahre nach Deutschland oder nach Berlin, sagen viele Leute, oh, du Glückliche, oh, wie schön und so weiter. Also das ist eine interessante Form der Annäherung und das wird Früchte tragen. Nur ich glaube, es wird Zeit dauern und uns muss klar sein, wir müssen wirklich alle gemeinsam, die Nationen gemeinsam, ich weiß nicht wie, über Europa mehr als Kulturland sprechen. Wir müssen neu definieren, was ist Nation, was ist Heimat, was ist Sicherheit, was ist der Begriff Mensch, was ist Religion. Und das können wir wirklich gemeinsam, indem wir miteinander reden. Da komme ich mir jetzt vor wie ein Politiker, aber vor allem dachte ich auch neulich darüber nach, nach dem Mittelalter, was ja bekanntlich als das finstere Mittelalter immer bezeichnet wird, so finster war es auch nicht, das hat Umberto Eco gezeigt, aber danach ist ja, und das übrigens in Italien, anscheinend sind wir schon so für gewisse Dinge Vorreiter, im Guten wie im Schlechten, in Italien entstand die Bewegung des Humanismus. Mit den Übersetzungen von Aristoteles aus der ägyptischen Kultur. Also wir müssen wirklich einen Begriff von Humanismus entwickeln. Vielleicht sollte Kulturaustausch auch sowas bedeuten, dass man nicht nur deutsche Künstler nach Italien schickt, sondern dass man vielleicht auch italienische Künstler in deutschen Institutionen in Italien fördert, zum Beispiel, das würde auch produktiv sein, den persönlichen Austausch.
Vielen Dank, Maria Gazzetti, nach Rom für diesen dann doch nicht ganz so pessimistischen Ausblick. Dieses Interview haben wir aufgezeichnet. Es folgt jetzt gleich die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Fuhrig. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.